Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Making a Physicist mit dem Titel Was tun bei harten Kugeln? Diese Folge kommt jetzt leider ein paar Tage zu spät raus, weil ja am Dienstag und Mittwoch Feiertag war. Und da habe ich tatsächlich einfach mal meine freie Zeit genossen und habe ehrlich gesagt verpennt, dass ich ja noch den Podcast aufnehmen muss. Deswegen jetzt am Wochenende. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, letztes Mal habe ich euch ja schon erzählt, dass ich mich einer neuen Simulationsmethode zuwende, nämlich der Brownschen Dynamiksimulation. Diese Simulationsmethode ist geeignet, um die Dynamik von Systemen in einem Medium zu beschreiben, also zum Beispiel harte Kugeln in einer Flüssigkeit oder irgendwelchen anderen Teilchen. Diese Methode funktioniert tatsächlich so, dass ich eine Bewegungsgleichung für jedes einzelne Teilchen habe und diese in der Zeit integriere. Das bedeutet, die Bewegungsgleichung gibt mir an, wie die Geschwindigkeit von jedem Teilchen zu jeder Zeit aussieht. Bei der Brownschen Dynamik gibt es da mehrere Beiträge zu dieser Geschwindigkeit. Der eine Beitrag sind externe Kräfte. Also wenn ich zum Beispiel von außen ein Magnetfeld anlegen würde bei magnetischen Teilchen oder wenn ich mich im Gravitationsfeld der Erde befinde. Der zweite Beitrag sind interne Kräfte. Das sind alle die Kräfte, die daher kommen, dass die Teilchen meiner Simulation miteinander wechselwirken. Wenn ich zum Beispiel geladene Teilchen habe, dann stoßen sie sich gegenseitig ab. Und zu guter Letzt habe ich noch eine dritte Kraft und das ist eine Zufallskraft. Die modelliert jetzt den Einfluss des Lösemittels auf die Teilchen. Das Lösungsmittel besteht ja aus vielen Molekülen, die sich die ganze Zeit bewegen. Sie haben eine bestimmte Temperatur und da stoßen sie natürlich permanent an meine Teilchen, die in dieser Flüssigkeit sich bewegen. Das ist jetzt eine ungeordnete Kraft, die kann mal aus der einen und mal aus der anderen Richtung kommen. Und deswegen modelliere ich das in meiner Simulation durch eine Zufallskraft, weil ich nicht das Verhalten von jedem einzelnen Lösungsmittelmolekül berechnen möchte. Das wäre ja wieder sehr, sehr aufwendig. Ich muss bei dieser Zufallskraft noch ein bisschen aufpassen, dass ich sie richtig wähle. Sie darf nämlich im Mittel keine Verrückung machen. Das heißt, Stöße nach links und Stöße nach rechts müssen gleich wahrscheinlich sein bei dieser Zufallskraft, genauso wie Stöße von oben und Stöße von unten gleich wahrscheinlich sein müssen. Damit im Mittel, also wenn man einen Durchschnittswert über viele solche Stöße berechnet, keine Gesamtbewegung entsteht. Mit diesen drei Kräften kann ich mir also berechnen, welche Geschwindigkeit mein Teilchen zum momentanen Zeitpunkt hat. Und wenn ich das weiß, dann kann ich berechnen, wo sich das Teilchen zu einer bestimmten Zeit später berechnen wird. Man spricht da von einer Zeitdiskretisierung, also ich wähle mir einen Zeitschritt, zum Beispiel eine halbe Sekunde, und dann muss ich nur die Geschwindigkeit zur aktuellen Zeit mit diesem Zeitschritt multiplizieren und dann habe ich die Position zum nächsten Zeitschritt, kann da wieder die Geschwindigkeit ausrechnen und so kriege ich die Bewegung von allen Teilchen. Vielleicht ist euch jetzt schon aufgefallen, wo da das Problem ist. Indem ich die Geschwindigkeit eines Teilchens einfach mit der Zeit mal nehme, gehe ich implizit davon aus, dass sich die Geschwindigkeit in diesem Zeitintervall nicht ändert. Denn das kennt man ja vielleicht noch aus der Schule, wenn sich ein Objekt mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, dann ist die zurückgelegte Strecke einfach Geschwindigkeit mal Zeit. Was aber, wenn sich innerhalb von diesem Zeitintervall die Kräfte, die auf das Teilchen wirken, signifikant ändern? Das ist ein großes Problem. Darum ist es wichtig, dass man den Zeitschritt möglichst klein wählt, und zwar umso kleiner, je schneller sich die Kräfte, die auf das Teilchen wirken, ändern im Laufe der Zeit. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Wechselwirkungen der Teilchen große Gradienten haben. Also wenn man sich das als ein Wechselwirkungspotenzial vorstellt, die Steigung sehr groß ist von dem Potenzial, denn dann ändert sich auf einer kurzen Strecke die Kraft sehr stark, beziehungsweise die Energie. Und das heißt, wenn ich mich mit einer konstanten Geschwindigkeit bewege, dann ändert sich auch innerhalb eines Zeitintervalls die Kraft sehr stark. Es gibt jetzt Wechselwirkungsmodelle von Teilchen, für die ist das nicht so ein Problem. Da spricht man dann auch von weichen Potenzialen, wenn eben die Veränderung der Kraft pro Zeit relativ klein ist. Jetzt möchte ich aber ja harte Kugeln simulieren. Und harte Kugeln sind alles andere als weich. Bei harten Kugeln ist das Wechselwirkungspotenzial so gewählt, dass, wenn die Kugeln nicht überlappen, überhaupt keine Wechselwirkungskraft zwischen den Teilchen herrscht. Wenn allerdings Teilchen überlappen, dann wird die Wechselwirkungsenergie sofort unendlich, denn damit modelliert man, dass der Überlapp absolut verboten ist. Wenn es unendlich viel Energie kostet, zwei Kugeln zum Überlappen zu bringen, dann werden sie das niemals tun. Das heißt aber, dass die Energieänderung zwischen zwei nicht überlappenden Teilchen und zwei überlappenden Teilchen auch unendlich ist. Und genau das macht uns dann Probleme, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Kräfte nicht schnell ändern. Denn zwei Teilchen, die sich in der Nähe befinden, merken ja, bevor sie überlappen, überhaupt nichts voneinander. Das heißt, es gibt keine Kraft, die verhindert, dass sie ineinander hineinrumsen. Und dann bin ich plötzlich in einem Zustand, der verboten ist. Ich muss also irgendwie diese Teilchenkollisionen gesondert behandeln, wenn ich Brownsche Dynamik von harten Kugeln machen will. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze dazu. Ein relativ einfacher Ansatz ist der folgende. Ich berechne die Bewegung von jedem Teilchen einzeln. Das heißt, ich gehe für jeden Zeitschritt die Liste aller meiner Teilchen durch, verrücke das Teilchen ein Stück, schaue, ob ich mit irgendeinem anderen kollidiert bin, und wenn das der Fall ist, dann gehe ich wieder zurück und bewege dieses Teilchen in dem Zeitschritt nicht. Wenn ich keine Kollision habe, dann kommt das Teilchen an seine neue Stelle. Das hat den Vorteil, dass es ein sehr einfaches Vorgehen ist, um diese Probleme zu beheben, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich damit keine nicht physikalischen Effekte bastelt. Insbesondere ist es ein Problem, wenn ich inhomogene Systeme habe, also Systeme, wo in einem Bereich die Dichte höher ist als in einem anderen Bereich. Denn in einem Bereich hoher Dichte ist es natürlich sehr viel wahrscheinlicher, dass bei einer Zufallsbewegung Teilchen danach überlappen. Das heißt, wenn ich diese Überlappbewegungen ausschließe, dann werde ich im Mittel in einem Bereich hoher Dichte weniger Bewegung haben als in einem Bereich niedriger Dichte. Das heißt am Ende, dass die Teilchen in dem Bereich hoher Dichte sich auf einer anderen Zeitskala bewegen als die Teilchen im Bereich niedriger Dichte. Das sorgt natürlich für allerhand Probleme und für komische Effekte, die man einfach so in echten Systemen nicht beobachtet. Denn in einem echten System stoßen die Kugeln ja einfach aneinander und tun dann irgendwas, sie prallen voneinander ab, aber sie hören nicht auf, sich zu bewegen. Es gibt auch andere Ansätze, um diese Kollisionen zu behandeln. Ein anderer Ansatz ist die Event-Driven Brownsche Dynamik. Die funktioniert so, dass ich mir die Geschwindigkeiten der Teilchen ausrechne und dann die Zeit in sehr, sehr kleinen Schritten so lange vorwärts laufen lasse, bis zum ersten Mal zwei Teilchen aneinander stoßen. Ich muss also permanent die Abstände aller Teilchen voneinander berechnen. Sobald ich die erste Kollision detektiere, berechne ich die Kräfte, die auf die Teilchen wirken, neu, sodass die Kollision vermieden wird, und mache dann weiter mit meiner Zeitentwicklung. Das ist natürlich ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren. Diesen Ansatz hat man sich bei der molekularen Dynamik abgeguckt, wo man das genauso macht. Man lässt die Teilchen wie Kanonenkugeln durcheinander fliegen und berechnet immer, wo die erste Kollision stattfindet. Dort prallen die Moleküle dann voneinander ab und bewegen sich wieder frei durch den Raum. Dieses Vorgehen funktioniert. Man kann damit Systeme berechnen. Allerdings ist man natürlich aufgrund der hohen Rechenanforderungen in der Größe des Systems sehr beschränkt. Das heißt, man kann nicht viele Teilchen auf einmal damit berechnen. Ein dritter Ansatz, um mit den Kollisionen umzugehen, ist der, den ich aktuell versuche zu implementieren. Dieser Ansatz funktioniert jetzt so. Wir berechnen parallel für sämtliche Teilchen die Positionen zum nächsten Zeitschritt. Wenn ich die berechnet habe, dann schauen wir, ob jetzt nach diesem Zeitschritt Teilchen überlappen. Wenn sie das tun, dann berechne ich, zu welchem Zeitpunkt zwischen diesen zwei Zeitschritten sie kollidiert sind, und behandle dann die Kollision zwischen den Teilchen als einen elastischen Stoß. Das heißt, beide Teilchen haben vor ihrer Kollision eine bestimmte Geschwindigkeit und danach haben sie beide eine neue Geschwindigkeit und in Summe bleibt diese Geschwindigkeit gleich, nur der Winkel, in dem die Teilchen zueinander sich bewegen, hat sich geändert. Im Prinzip ist das Verhalten, was zum Beispiel Billardkugeln haben, wenn sie auf einem Billardtisch herumrollen und aneinander prallen. Es kann dabei Geschwindigkeit von einem Teilchen auf ein anderes übertragen werden oder die Geschwindigkeit wird gleichmäßig auf beide Teilchen verteilt. Sobald ich die erste Kollision behandelt habe, habe ich ja wieder eine neue Position für alle Teilchen in meinem System und dann schaue ich wieder nach Überlapp. Und das mache ich so lange, bis alle Überlaps verschwunden sind. Das klingt jetzt erstmal sehr ähnlich zu dem Ansatz vorher, allerdings muss ich dabei ja nur den Überlapp zu einem Zeitpunkt, nämlich dem nach meinem aktuellen Zeitschritt, berechnen. Wenn zwei Teilchen irgendwann in der Zeit dazwischen eigentlich kollidiert wären, aber nach dem Zeitschritt quasi schon durcheinander durchgeflogen sind, dann interessiert mich das bei diesem Ansatz nicht. Daher muss ich deutlich weniger Kollisionen betrachten als bei dem vorherigen Ansatz. Zumindest ist das die Hoffnung. Ja, ganz fertig bin ich mit der Implementierung von diesem Ansatz noch nicht, aber ich bin auf einem ganz guten Weg und ich glaube, dass ich das auch hinbekomme. Das Schöne an diesem Ansatz ist, er ist immer noch relativ einfach und ich kann wieder die Vorteile der Grafikkarte anwenden, indem ich erstmal die Verrückung aller Teilchen gleichzeitig berechnen kann und außerdem auch die Kollisionen parallel berechnen kann. Ich kann mir pro Teilchenpaar im System einfach eine Recheneinheit auf der Grafikkarte nehmen und schauen, ob diese Teilchen überlappen. Das heißt, ich muss das nicht nacheinander machen. Und damit wird hoffentlich meine Simulation schön schnell. Noch weiß ich es nicht, weil ich sie noch nicht habe laufen lassen. Dazu fehlen mir noch ein paar Funktionen, aber die werde ich bestimmt bis zum nächsten Mal implementiert haben und dann werde ich euch auch davon berichten. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.